Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudh kitaba bi quwwatin wa atayni الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, beziehungsweise Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen, schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 27. Oktober 2024, gleich dem 6. Aban 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Liebe Hörerfreunde, wie wir bereits sagten, geht es in vielen Fabeln um kluge Planung und List. Während die Anwendung einer List nicht getadelt wird, sondern als Nutzung des Verstandes gilt. Ein wichtiger Aspekt von Fabeln ist der, dass eine List und Weitsicht für die Bekämpfung eines Feindes oder für die Rettung vor einer Gefahr eingesetzt werden. Manchmal liegt keine natürliche Feindschaft zwischen den Fabelfiguren vor. Dies ist zum Beispiel in der Geschichte von den Raben und Eulen in Kelilei wa Demne der Fall. In den Fabeln wird dem Leser oder Zuhörer eingeprägt, dass man als erstes verhindern sollte, dass eine Feindschaft entsteht. Außerdem sollte man eine Konfrontation mit dem Feind, insbesondere wenn er stark und überlegen ist, vermeiden. Und am wichtigsten bei der ganzen Sache ist, dass man nicht mit unehrenhaften Leuten verkehren sollte. In Wahrheit gilt es als weise Voraussicht, ihnen und Fremden nicht zu vertrauen. Hören Sie die Fabel von den Raben und den Eulen aus Kelile Vademne. Es heißt, dass mitten im Gebirge auf einem mächtigen Baum die Raben ihr Nest hatten. Ein wenig tiefer gelegen gab es eine dunkle Höhle, in der die Eulen hausten. Sie verbrachten den Tag in der Höhle und abends gingen sie auf die Jagd. Die Raben fürchteten sich vor den Eulen und rechneten damit, dass sie eines Nachts von diesen angegriffen werden. Und das passierte tatsächlich. In jener Nacht war der Himmel völlig klar und man konnte die Gebirge auf dem Mond erkennen. Die Raben schliefen gerade, während ihr junger Wächter verträumt auf einem Ast saß und dem Gezirpe der Grillen lauschte. Während er so zum Himmel hochblickte, sah er eine dunkle Wolke herannahen. Da wunderte er sich, wie das in dieser klaren Mondnacht möglich sein konnte. Er sah die Wolke herannahen und plötzlich packte ihn die Angst, denn es war keine Wolke, sondern es waren die Eulen, die da auf ihn und die anderen Raben zukamen. Der junge Rabe rief die anderen mit zitternder Stimme: »Die Eulen, die Eulen!« Alle Raben schreckten aus dem Schlaf, viele von ihnen fielen schon beim ersten Schreck vom Baum herunter, die Rabenküken krächzten hilflos und riefen nach ihren Müttern. Einige Raben aber hatten sich schnell gefasst und traten zum Gefecht gegen die Eulen an. Letztendlich zogen die Eulen, nachdem sie zahlreiche Raben verletzt oder getötet hatten, wieder ab. Es war hell geworden und der Chef der Raben, der sehr erfahren und schon betagt war, rief 5 Berater herbei. Er sagte: »Seht, die kaltherzigen Eulen haben uns schließlich wirklich angegriffen und vielen von uns Kummer bereitet. Seht, es gibt kein Nest, das keinen Toten oder Verletzten zu beklagen hätte. Diese Niederlage ist für uns alle schmerzlich. Aber was mich noch mehr beunruhigt, ist die Sorge, dass diese Eulen nach dem gestrigen Angriff noch dreister geworden sind und erneut angreifen. Sie werden uns nicht in Ruhe lassen, bis wir diesen Ort verlassen. Lasst uns beraten, was wir tun sollen.« Einer der Berater, dessen Flügel bei dem Überfall verwundet worden war, sagte: »Mein Großvater hat immer gesagt, dass es unvernünftig ist, gegenüber einem starken Feind Widerstand zu leisten. Wir müssen fliehen. Denn viele von uns sind getötet oder verletzt worden. Außer der Flucht gibt es keinen anderen Ausweg. Wir müssen uns einen Ort suchen, wo die Eulen uns nicht erreichen.« Ein anderer Berater rief dazwischen: »Aber nein doch, wir müssen kämpfen. Wenn der greise Rabe es mir erlaubt, werde ich ein Heer aufstellen. Wir werden es den Eulen tüchtig heimzahlen.« Einige junge Raben stimmten mit ihm einem lauten Krächzen zu. Es waren Soldaten, aber der greise Rabe schwieg und wartete noch auf weitere Vorschläge. Der dritte Berater sagte: »Wir müssen einen Spion unter die Eulen schicken, damit wir herausfinden, was sie vorhaben. Wenn sie den Frieden wollen, können wir sie mit Geschenken beschwichtigen. Aber wenn sie uns wieder angreifen wollen, dann werden wir uns für die Verteidigung rüsten.« Danach blickte der greise Rabe den vierten Berater an. Dieser sagte: »Ich bin mit keinem der Vorschläge einverstanden, aber es fällt mir auch keine andere Lösung ein. Ich muss nachdenken.« Da hörten sie den fünften Berater, einen jungen, kräftigen Raben, sagen: »Ich habe eine Idee.« Der alte Rabe forderte ihn auf, seinen Vorschlag zu unterbreiten. Aber der junge Rabe bat darum, ihm unter 4 Augen zu sagen, was er vorhat.
Der alte und der junge Rabe zogen sich also auf einen Ast zurück. Als sie alleine waren, sagte der junge Rabe, »Bevor ich euch meinen Plan darlege, sagt mir bitte, weshalb die Eulen eigentlich seit eh und je mit den Raben verfeindet sind.« Da sagte der alte Rabe, »Die Ursache liegt sehr weit zurück. Einmal wollten die Vögel auf der Welt eine Eule zu ihrem König krönen. Unter ihnen war auch ein Rabe. Als er davon erfuhr, sagte er, »Wieso wollt ihr den hässlichsten Vogel unter euch zum König wählen, während es so viele schöne Vögel gibt?« »Ein hässlicher und hartherziger Vogel ist es nicht würdig, unser König zu sein. Er wird uns Unglück bescheren.« Da sahen die Vögel ein, dass sie einen Fehler gemacht hatten, und daher wurde die Eule doch nicht zum König gekrönt. Sie war sehr verärgert und rief, »Wehe dir, du Rabe, mein Hass wird weiterleben, auch wenn ich sterbe. Solange es die Welt gibt, werden Eulen und Raben Feinde sein.« Dann schwieg der greise Rabe einen Augenblick lang und sagte dann, »Seitdem wurde die Feindschaft der Eulen gegen die Raben von Generation zu Generation weitergegeben. Aber nun sag mir, was du vorhast.« Der junge Rabe sagte, »Nachdem wir zu den anderen zurückgekehrt sind, sollt ihr befehlen, dass sie mich dermaßen verprügeln, dass ich das Bewusstsein verliere. Dann lasst mich liegen, verlasst diesen Ort und sucht euch eine neue Bleibe in der Nähe.« Der greise Rabe, »Warum sollten wir das tun? Ich kann dich doch nicht verprügeln lassen.« Der junge Berater aber sagte, »Bitte hört auf mich, wenn ihr wollt, dass wir über die Eulen siegen.« Da sagte der greise Rabe, »Nun, wo du darauf bestehst, frage ich nicht mehr, aber ich hoffe, du weißt, was du tust.« Die beiden kehrten zu der Rabenschar zurück. Der alte Rabe setzte eine zornige Miene auf und schrie den jungen Raben an. »Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wie wagst du es, so etwas zu sagen?« Dann befahl er den Wächtern, den jungen Raben zu verprügeln. Schließlich ließen sie den Raben, der bewusstlos geworden war, unten am Fuß des Baumes liegen, und der alte Rabe gab Anweisung, den Ort zu verlassen. Eine Stunde später hatten alle Raben ihr Nest geleert und waren an einen anderen Ort gezogen. Die Fortsetzung dieser Fabel aus Kelly Levademne können Sie im nächsten Beitrag hören.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Dies ist nun der letzte Teil unseres Beitrags über das Denken Imam Alis laut dem Nahjul Balagha.
Wir haben Ausschnitte aus diesem Buch gebracht und die Gedanken eines großen Menschen dargelegt. Er regierte über ein großes Gebiet, war begeisterter Gottesdiener und wurde für seine hohen Eigenschaften bekannt. Seine Aufgaben als höchster Verantwortungsträger in der politischen Welt ließen ihn auch nicht einen Augenblick lang die Anbetung Gottes und die Veredelung des Charakters vergessen. Sein konsequentes Handeln ging mit Barmherzigkeit einher. Er übte Nachsicht mit dem Volke, aber opferte niemals die Wahrheit den Interessen. In diesem letzten Teil möchten wir einen Blick auf die Beachtung der Rechte der Minderheiten durch Imam Ali alaihi salam werfen. Imam Ali alaihi salam behandelt die Menschen aufgrund der hohen Lehren des Korans und der edlen Tradition des Propheten salawatullah alai. Er hat sich ein heiliges Wort von Gott zur Devise gemacht, nämlich: Alle Menschen sind Mitglieder meiner Familie. Diejenigen liebe ich am meisten, die sich gegenseitig am liebevollsten behandeln und die sich am meisten dafür einsetzen, einander zu nützen. In dem großen Reich, über das Imam Ali alaihi salam regierte, konnten religiöse nicht-muslimische Minderheiten in Frieden und Sicherheit leben. Der Imam wies seine Befehlshaber und Gouverneure an, auf alle Menschen Rücksicht zu nehmen, darunter die Schriftbesitzer, Juden und Christen. Seinem Gouverneur Malik al-Shtar in Ägypten empfiehlt er: Behandle die Menschen, über die du regierst, freundlich, gütig und barmherzig, denn sie sind von zweierlei Art, entweder dein Bruder in der Religion oder dir in der Schöpfung gleich und Menschen wie du. Ein anschauliches Beispiel für das menschliche Verhalten Imam Alis zu den Schriftbesitzern, Ahl Kitab, lieferte die Geschichte von seiner Reise mit einem Christen. Einmal war Imam Ali alaihi salam während seiner Regierungszeit auf dem Weg nach Kufa einem Christen begegnet. Einen Teil der Strecke legten sie gemeinsam zurück. Sie führten ein freundliches Gespräch miteinander, bis sie schließlich an eine Weggabelung kamen. Imam Ali alaihi salam begleitete seinen Reisegefährten noch ein Stück auf dessen Weg. Der Mann wunderte sich und fragte: Wolltest du nicht nach Kufa? Der Imam sagte freundlich: Doch. Der andere fragte verwundert: Warum gehst du dann in diese Richtung? Der andere Weg führt doch nach Kufa. Da sagte Ali alaihi salam: Ich will dich noch ein Stück begleiten, denn der erhabene Prophet, der Segen Gottes sei auf ihm, hat gesagt: Wenn zwei Menschen sich unterwegs miteinander unterhalten, dann entsteht ein Recht zwischen ihnen. Du hast nun ein Recht gegenüber mir, und wegen dieser Pflicht dir gegenüber begleite ich dich zum Abschied noch ein paar Schritte, und dann werde ich meinen Weg entlang gehen. Der Christ sagte: Dass euer Prophet einen solchen Einfluss unter den Menschen gefunden hat und seine Religion so schnell auf der Welt Verbreitung fand, liegt bestimmt an einem edlen Verhalten wie diesem. Dieser Christ wunderte sich noch mehr, als er im Nachhinein erfuhr, dass dieser freundliche Reisegefährte der mächtige Kalif der Muslime, Imam Ali ibn Abi Talib alaihi salam, war. Er wurde Muslim und Anhänger des Imams. Imam Ali herrschte über das große islamische Reich. aber er betrachtete sich gegenüber dem Gesetz als gleichgestellt mit jedem Bürger. Es wird berichtet, dass Ali ein Kettenhemd, das er vermisste, in der Hand eines Christen sah. Imam Ali a.s. ging zum Richter und sagte, »Ich habe dieses Kettenhemd weder verkauft noch jemandem geschenkt, und nun sehe ich, dass es bei diesem Mann ist.« Der Richter fragte den Angeklagten, »Was sagst du dazu?« Der antwortete, »Dieses Kettenhemd gehört mir.« Da verlangte der Richter einen Zeugen oder Beweis vom Imam. Ali a.s. lachte und sagte, »Ich habe keinen Zeuge.« Der Richter entschied also zugunsten des Christen. Dieser aber war sehr beeindruckt von der Gerechtigkeit des Kalifen. Da gestand er die Wahrheit, gab Ali a.s. das Kettenhemd zurück und bekannte sich zum Islam. Es war zur Zeit seiner Kalifenherrschaft, als Ali a.s. einen blinden alten Mann sah, der die Menschen um Almosen bat. Sofort schickte er einen seiner Leute, damit er sich über ihn erkundigt. Dieser berichtete ihm, er ist ein Christ. Der Imam sagte verstimmt, ja, als er noch jung war, haben sie ihn für sich arbeiten lassen und seine Kräfte genutzt. »Warum helfen Sie ihm nun, wo er alt, schwach und blind und arbeitsunfähig ist, nicht verwirren ihm sein Recht und überlassen ihn sich selber?« Dann gab er seinem Finanzverwalter Anweisung, dass er den Unterhalt des Christen aus der Regierungskasse zahlen soll. Für Imam Ali a.s. besaßen alle Bürger, ob Muslim oder nicht, die gleichen Rechte. Für ihn war ein Unrecht, das einer jüdischen Frau angetan wurde, genauso wie ein Unrecht, das einer Muslimin geschieht. Die Soldaten von Muawiyah waren plündernd durch die Stadt Anbar nahe bei Kufa gezogen. Sie töteten mehrere Soldaten Imam Alis a.s. Als Imam Ali davon erfuhr, dass sie auch zwei Frauen beraubt hatten, wurde er sehr traurig. Hier ein diesbezüglicher Auszug aus seiner Ansprache 27. Und ich habe erfahren, dass ein Mann von ihnen im Hause einer muslimischen Frau und einer anderen, die unter Schutz stand, einer Jüdin, eingedrungen ist und ihnen ihren Schmuck von ihren Beinen, Armen, Hals sowie ihre Ohrringe entrissen hatte. Sie konnte sich nur damit ihrer Ermordung erwehren, indem sie aussprach, »Allah sind wir und zu ihm kehren wir zurück.« Dann gingen sie beladen mit dem Diebesgut weg, und kein Mann von ihnen ist verwundet worden und kein Blut von ihnen ist geflossen. Wenn irgendein Muslim deswegen vor Kummer gestorben wäre, kann man ihn nicht tadeln, sondern er wäre bei mir wertgeschätzt. Imam Ali a.s. war auf dem Schauplatz von Kämpfen unerschrocken und kühn, und wenn er mit den Unwissenden über die Religion sprach, war er überzeugend und bescheiden. Bei seinen Disputen mit den Schriftbesitzern, Juden und Christen, richtete er sich nach dem Koran. Gott spricht im Vers 125 der Sure 16, Sure Nahl, »Lade ein zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und debattiere mit ihnen auf die beste Art und Weise.« Und Gott empfiehlt in der Sure An-Kabut, Sure 29, im Vers 46, debattiert mit den Schriftbesitzern nur auf die beste, weiseste Art, mit Ausnahme von denen, die ungerecht sind. Die meisten, die zum Imam Ali alaihi salam kamen, um mit ihm zu debattieren, waren von seiner starken Logik und seinem spirituellen Rang und seiner Persönlichkeit beeindruckt. Hier ein Beispiel. Nach dem Verscheiden des Propheten Salawatullah alai traf eine Gruppe von Christen unter Leitung eines Bischofs in Medina ein. Sie stellten in Anwesenheit des Kalifen Abu Bakr einige Fragen. Kalif Abu Bakr sandte sie zum Imam Ali. Einer von ihnen fragte den Imam Ali, wo ist Gott? Da zündete der Imam ein Feuer an und stellte eine Gegenfrage. Wo liegt das Gesicht dieses Feuers? Einer der christlichen Gelehrten sagte, es weist nach allen Seiten. Imam Ali alaihi salam sagte, wenn es für ein Feuer, welches Gott erschaffen hat, keine konkrete Richtung gibt, ist sein Erschaffer, der ihm in keiner Weise ähnelt, größer als dass er ein Vorder- und Rückseite haben sollte. Und er zitierte aus dem Koran wie folgt. Allah gehört der Osten und der Westen. Wohin ihr euch auch immer wendet, dort ist Allahs Angesicht. Sure 2, Vers 115 und fügte hinzu, Gott bleibt nichts verborgen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Dilaram. Thank you.
شده ای سر بروان در دل من به وفای تو که گر خشت زنن از گل من همچنان در دل من مهر و وفا
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
In der heutigen Sendung wollen wir über die schädlichen Wirkungen des Schweinefleischs auf Körper und Seele des Menschen sprechen. Alle Menschen wünschen sich, dass sie gesund bleiben, ohne jegliche Krankheiten und körperliche Beschwerden. Voraussetzung für ein angemessenes Wachstum, für Arbeitsfähigkeit und Fröhlichkeit ist ein gesunder Körper und eine richtige Ernährung. Prophet Muhammad, Salawatullah alaih, sagte in diesem Zusammenhang, in einem Leben ohne Gesundheit ist nichts Gutes zu sehen. Aus der Sicht des Islam ist ein wichtiger Grund für die Gesundheit der Verzicht auf Haram-Nahrungsmittel. Wie wir schon in der letzten Folge sagten, verbietet der Islam den Verzehr von Schweinefleisch und sieht es als Ursache für manche körperliche und psychische Krankheiten an. In der Tat ist den Menschen der Genuss von Speisen erlaubt, die für Körper und Seele von Nutzen sind. Das sind Halalgerichte und alles, was schädlich sein könnte, ist religionsrechtlich verboten, also Haram. Schweinefleisch steht auf der Haram-Liste und es gibt einige Regelungen hierzu. Wenn man die Nahrungsformen dieser Tiere betrachtet, so stellt man fest, dass sich Schweine unter anderem von Mist und Anfall ernähren. Sie fressen sogar ihren eigenen Kot und auch den anderer Tiere. Daher ist der Magen der Schweine ein Hort für unterschiedliche Mikroben. Diese Mikroben und Bakterien dringen sogar in das Fleisch und Blut der Tiere ein und auch die Milch wird davon befallen, was natürlich die Ursache vieler Krankheiten sein kann. Im Koran wurde das Schweinefleisch neben dem Fleisch von verendeten Tieren als schädlich und haram bezeichnet. Im Gegensatz dazu wurde empfohlen, reine und nützliche Speisen zu sich zu nehmen. Als Beispiel nennt der Koran den Honig, den er als ein Heilmittel vorstellt, das viele gute Substanzen für den Menschen in sich birgt. Forscher sind nach Betrachtung der Lebensweise der Bienen zu dem Ergebnis gekommen, dass sich diese die reinsten Blumen und Pflanzen aussuchen und sich nie von Kot und Schmutz ernähren. Trinkt eine Biene verunreinigten Nektar, so darf sie den Bienenstock nicht mehr aufsuchen und wird vielleicht von den anderen Bienen getötet, damit sich ihr eingesammelter Pflanzensaft nicht mit dem köstlichen Nektar des Bienenstocks vermischt. Heutzutage hat die Wissenschaft teilweise schon den Einfluss der Nahrung auf Psyche und Moral des Menschen belegen können. In islamischen Überlieferungen wurde ebenfalls auf die Wirkung der Nahrung, unter anderem Fleisch, auf den Charakter des Menschen eingegangen. Dieser psychische Einfluss ist derart groß, dass die Eigenschaften eines Menschen dem Tier ähnlich werden, dessen Fleisch er verzehrt. Liebe Hörerfreunde, vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass schon vor der Zeit des Islam Prophet Moses, Salawatullah alaih, den Verzehr von Schweinefleisch verboten hat und auch im Alten Testament ein sündiger Mensch nach dem Namen dieses Tieres bezeichnet wurde. Wie schon gesagt, Schweine wühlen in Schmutz und Abfall und ihr Magen ist ein Hort für Mikroben unterschiedlicher Krankheiten. Fachmediziner sind nach vielen Forschungen auf diesem Gebiet zu der Erkenntnis gekommen, dass die Ursache vieler Krankheiten mit dem Verzehr von Schweinefleisch zusammenhängt. Gemeint ist die Übertragung der Trichinose durch winzige Fadenwürmer auf den menschlichen Körper, was zu Infektionen führen kann. Zum ersten Mal entdeckte ein Engländer namens Sir James Part im Jahr 1835 diese Trichinen, die sich in Schweinefleisch ansammeln können. Nachdem 1860 ein Mensch an Trichinose in der Stadt Dresden starb, klärte der deutsche Mediziner Friedrich von Zenker die schädliche Wirkung dieses Wurmes auf. Auch andere Ärzte untersuchten ihn und gaben weitere Informationen darüber bekannt.
Fadenwürmer sind äußerst klein, wobei die männlichen Tiere eine Länge von 1,5 mm erreichen und die weiblichen bis zu 4 mm groß werden. In einem Monat werden zwischen 10.000 bis 15.000 Larven gelegt. Nicht vollständig gegartes oder rohes Schweinefleisch gilt als Ursache für die Übertragung dieser Krankheit. Bei Trichinen dient zunächst jeder Wirt als Zwischenwirt, da die Larven zuerst im Darm zu Würmern heranreifen. Larven, die im Fleisch infizierter Tiere eingekapselt sind, werden bei dessen Verzehr aufgenommen. Die Kapseln werden im Dünndarm aufgelöst und so die Larven freigesetzt. Im Dünndarm bringen die Weibchen dann bis zu 1500 Larven zur Welt. Die Larven bohren sich anschließend durch den Dünndarm und erreichen so die Lymphe oder den Blutstrom. Sie treiben durch den Körper und lassen sich vor allem im gut durchbluteten Muskelgewebe nieder. Dort, wo sich eine Larve niederlässt, beginnt die Infektion, die, solange der Parasit lebt, im Körper verbleibt. Ein weiterer Punkt über Schweinefleisch ist, dass dieses Tier unter allen Tieren auf der Welt die meisten Harnsäure produziert. aber nur 2% dieser Säure wird ausgeschieden und der Rest verbleibt im Fleisch. Daher haben Schweine meistens Gelenkeprobleme. Laut Angaben der Ärzte leiden auch viele Schweinefleischesser unter Gelenkbeschwerden und Rheuma. Ein anderes Problem ist, dass Schweinefleisch sehr langsam verdaut wird. Auch wenn es mit einer hohen Temperatur erhitzt wird, bleiben diese Probleme bestehen, denn die Aminosäuren erreichen im Blut nach 5 Stunden ihren höchsten Stand. In 4 Versen des Heiligen Koran wurde auf das Verbot von Schweinefleisch und seine Unreinheit hingewiesen. Zum Beispiel heißt es in der Sure Ma'ede, Vers 3, dass man auf das Fleisch von Schweinen, von veränderten Tieren und auf Blut verzichten soll und diese haram sind. Tatsächlich ist das Verbot von Schweinefleisch im Islam und auch in anderen Religionen ein wissenschaftliches Wunder. Denn dieses Gebot wurde zu einer Zeit verhängt, in der der Mensch noch keine Ahnung von der schädlichen Wirkung des Schweinefleisches hatte. Auch in der heutigen Zeit sind körperliche und seelische Beschwerden, die der Verzehr von Schweinefleisch hervorruft, unter den Muslimen nur äußerst selten zu sehen. Hält man sich also an den islamischen Ernährungsplan, so wird man sowohl körperlich als auch moralisch und psychisch gesund bleiben. Liebe Hörerfreunde, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Bis zu einer weiteren Folge. Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.